Hey Philippa,
hi.
Willkommen bei Unverschämt katholisch.
Danke für die Einladung. Ich freue mich richtig, hier sein zu dürfen.
Ich freue mich wirklich auch voll, mit dir jetzt zu quatschen. Du bist ja jetzt aus Augsburg hergekommen, aber du hast einen kleinen Urlaub draus gemacht. Also du bist schon ein paar Tage da, oder?
Kleines Wochenende, ja.
Was habt ihr schon so unternommen? Hast du schon ein paar Wien-Highlights?
Auf die Stadt ein bisschen erkundet.
Ja.
Kamen aus 20 Grad und Sonne und hier ins eisige Wien.
Oh nein. Vor allem auch immer sehr windig hier.
Windkapuze auf und
ja, nochmal die Daunenjacke aus.
Ja. Also war trotzdem schön.
Sehr schön, das freut mich. Du bist ja Gebetshausmissionarin in Augsburg aktuell, gell? Wie bist du da dazu gekommen? Also wie lange bist du da schon und ja, wie bist du dazu gekommen?
Ich finde seit September 2022 als vollzeitliche Gebetshausmissionarin angestellt. Und davor habe ich die Flame Academy gemacht, unsere Jüngerschaftsschule, die 10 Monate geht. Und dazu gekommen bin ich, also ich habe mich, was war das nochmal vorher, 3/4 Jahr vorher bekehrt, also für Jesus erst entschieden.
Ja.
Und dann ging das irgendwie sehr steil los, dass mich sehr schnell Gebet total gepackt hat und gefesselt hat und ich einfach gemerkt habe, ich bin jetzt so frisch im Glauben und ich habe so viele Fragen über mich, über Gott, über wie ich eigentlich den Glauben so im Alltag leben kann, dass da so ein Hunger war, mich mehr damit auseinanderzusetzen, dass ich dann einfach gebetet habe. Ich hatte meinen Bachelor fertig und meine Ausbildung, die ich zu der Zeit parallel gemacht habe. Und dann war halt die Frage, wie geht es jetzt weiter?
Genau.
Und
aus welchem Bereich warst du da? Also was hast du studiert?
Ich habe Erziehungswissenschaft studiert mit dem Schwerpunkt Erwachsenenbildung und Weiterbildung und habe dann noch eine Coaching-Ausbildung gemacht.
Ah ja, okay, cool.
Genau. Und dann war einfach die Frage, wo geht es jetzt hin? Was mache ich? Fange ich an zu arbeiten? Geht es mit einer Ausbildung weiter oder einem Studium? Ich habe einfach gemerkt, ich will und musste mir jetzt irgendwie Zeit einräumen, weil ich so viel, da war einfach so ein Drängen, mich jetzt irgendwie Vollzeit mal mit dem Glauben auseinanderzusetzen.
Ja.
Genau, dann habe ich gebetet und habe gesagt, Herr, wohin? So, ich kann theoretisch jetzt alles machen.
Ja.
Aber ich gesagt, okay, das ist meine Sehnsucht, mich eigentlich den ganzen Tag, also vollzeitlich, diesen Begriff kannte ich damals noch gar nicht, aber einfach mich wirklich den ganzen Tag so mit dir auseinandersetzen zu dürfen, mit dem Glauben und Fragen zu stellen und zu lernen und Menschen kennenzulernen, die auch glauben. Das war für mich damals alles noch nicht normal, irgendwie so ein Umfeld auch zu haben. Genau, und am nächsten Tag habe ich dann über Instagram den Trailer von der Flame Academy gesehen.
Ah, okay.
Und dann, das war für mich halt, dann bin ich auf die Website, habe gesehen, 4 Stunden am Tag Gebet, Let's Gemeinschaft, Lehre, ganz viel Teachings. Und das war für mich halt die Gebetserhörung, weil es genau das war, wonach ich mich gesehnt hatte. Es war für mich sehr klar, dass das gerade die Antwort ist, dass ich ins Gebetshaus gehen darf.
Ja, krass. Und das ist auch jetzt noch dein Alltag, oder so 4 Stunden Gebet. Also ist es für dich, also dein Tag startet mit 4 Stunden oder wann welche Schicht machst du?
Genau, ich bin in der Morgenschicht gerade.
Okay.
Und jetzt gerade bin ich für ein paar Monate in einem Zwischenmodell, aber normalerweise 4 Stunden am Tag.
Mhm.
Genau, Montag, jetzt habe ich Sonntag und Montag frei. Wir beten ja auch am Wochenende, damit die 24-7-Kette auch nicht unterbrochen wird. Muss natürlich auch am Sonntag jemand da haben, der betet, sodass ich jetzt quasi Sonntag, Montag habe ich mein Wochenende.
Okay.
Also ich bete dann von Dienstag bis Samstag. In der Regel jeden Tag 4 Stunden, genau.
Krass. Und dann die anderen 4 Stunden hast du einen anderen Arbeitsbereich quasi.
Ja, das setzt sich dann zusammen aus Meetings. Wir haben auch Treffen als komplette Mitarbeiterschaft oder in der Schichtgruppe als Morgenschicht treffen wir uns auch. Und dann arbeite ich gerade im Communications- und Media-Team. Das heißt, da kommen alle möglichen Meetings dazu und dann halt die Arbeitszeit noch im Büro, genau.
Ja, krass. Also ich finde, wenn man das so hört, so 4 Stunden ist ja an einem Stück, gell? Also es ist nicht so aufgeteilt.
Nee,
es ist schon eine lange Zeit. Wie sieht da für dich, also hat es vielleicht sich auch verändert von Jahr zu Jahr, was du da auch machst? Wie sieht so eine, also wie betet man 4 Stunden an einem Stück?
Ich muss sagen, es ist lange, aber ich hatte mich davor schon so da so rangetastet. Also wie gesagt, Gebet hat irgendwie schnell bei mir eine Rolle gespielt, weil ich gemerkt habe, also als ich mich für Jesus so entschieden hatte und dann ja auch so viele Fragen hatte, habe ich ziemlich schnell gemerkt, Gebet ist halt der Ort, wo ich Gott begegne. Und wo, wenn ich mit Fragen komme, ob ich jetzt laut ausspreche oder ob ich sie halt im Herzen irgendwie da habe, so, dass ich tatsächlich Eindrücke bekomme, dass da Gedanken sind oder dass, wenn ich die Bibel lese, dass wirklich diese Worte zu mir sprechen. Also, dass der Ort wirklich das Gebet ist, wo ich Antworten bekomme, wo ich mit Gott sprechen, also wirklich reden kann. So. Und von daher hat es mich da schon sehr schnell reingezogen und während dem Studium hat sich das so langsam gesteigert, sodass ich wirklich, bevor ich irgendwas angefangen habe mit Uni oder irgendwas, eigentlich vor 12 nicht angefangen habe, irgendwas zu machen, sondern diese 4 Stunden Morgenzeit waren immer dafür da, Gott zu begegnen. So. Das war jetzt nicht im Gebetsraum, wirklich 4 Stunden konkret fest im Gebet. Also ich habe dann auch mal eine Predigt angehört oder genau, es war ein bisschen freier noch, aber hatte mich schon ein bisschen rangewagt an diese vier Stunden, krass. Deswegen war das für mich gar nicht so neu. Mhm. Dann natürlich im Gebetshaus schon nochmal konkret, okay, 4 Stunden bist du echt in diesem Raum und betest konstant und das sieht natürlich auch komplett verschieden aus. Also ich starte jetzt als Morgenschichtler morgens mit der Laudes. Ja, total schön unten in unserer Kapelle.
Ah ja.
Da beten wir die Laudes, kommen auch, es ist richtig schön, auch ökumenisch. Wir haben auch einen evangelischen Pfarrer, der jeden Morgen kommt, ganz regelmäßig. Flameschüler, die dazukommen. Damit starte ich, das geht so eine halbe Stunde ungefähr. Und dann haben wir Fürbittezeiten, also da bin ich mal im Raum und bete mit. Und dann bin ich aber auch vorne am Mikro und leite an, also leite die Fürbitte an, bereite die vor und nehme dann die Gäste oder die Besucher mit rein, erkläre, warum wir für was beten. Und genau, das ist so ein Format Fürbitte. Dann haben wir WWWs, Worship with the Word, also Lobpreis mit der Bibel.
Aha.
Wo WSK war für mich auch total neu, in einem 2-Stunden-Set, also immer eingebettet auch in Lobpreis.
Ja.
Einfach 2 Stunden lang dann einen Vers meditieren. Also total fokussiert, wirklich. Manchmal sind es nur 3 Worte oder so, wo man sich echt drauf fokussiert und dann darüber meditiert und betet und singt.
Mhm.
Das ist ein anderes Format. Und dann haben wir Zeiten, wo einfach Lobpreis vorne stattfindet, wo man einfach mit anbeten kann oder man setzt sich an den Tisch und liest Bibel oder wir haben so schöne Gebetshocker, den kann man kontemplieren. Das ist auch eine schöne Gebetsform, die ich im Gebetshaus kennengelernt habe. Oder ich habe natürlich auch meine eigene Fürbittezeiten, ja, für meinen Unterstützerkreis oder für meine Familie, für meine Freunde, also eine persönliche Fürbitte, für die ich dann auch einstehe in den Zeiten, wo nicht so viel los ist, wo ich gerade nicht irgendwie quasi aktiv eingesetzt bin. Oder ich bin hinten am Mischpult und mische die Sets. Ja.
Ah, okay.
Oder mache die Texte hinten für die Lobpreis-Sessions. Also genau, da ist man vielseitig eingespannt. Ja.
Hast du so ein persönliches Favorit, was dir so von der Gebetsform am meisten zusagt? Oder magst du eh alles
es
gerne?
Es ist schon der Schatz, der Kombi von allem. Also ich würde jetzt nichts von dem 4 Stunden im Stück, glaube ich, machen wollen. Das ist schon irgendwie, genau, zum Beispiel zu sagen, okay, ich kontempliere und gehe irgendwie so in die Stille und schweige einfach nur und bin vor Gott da.
Mhm.
Aus dem heraus wird die Leitung, die ich dann nach vorne übernehme, wenn ich dann vielleicht eine Bibelmeditation anleite oder eine Fürbitte, umso kraftvoller, weil ich halt irgendwie aus diesem vor Gott sein dann in diese aktive Rolle wieder reintrete. Also das ist beides total schön. Aber mein Favorit ist schon Lobpreis mit der Bibel geworden.
Ah, ja.
Also wirklich zu sagen, ich nehme einen Vers, der mir vielleicht fremd ist, ja, also der, wo ich ganz viele Fragen habe, oder der mich gerade total begeistert, der einfach voll mein Herz berührt. So gibt es ganz unterschiedliche Zeiten, wann ich welchen Vers vielleicht aussuche. Und dann zu sagen, jetzt stelle ich mich dem mal und meditiere den mal mit meinem Team. 2 Stunden gehen wir da, also genau, es ist immer eine Lobpreiszeit, dann am Anfang und am Ende und dazwischen geht man dann konkret in den Vers rein. Das ist schon, also da gehen Tiefen auf. Das passiert nicht, wenn man einfach drüber liest oder den 5-mal wiederholt, aber wenn man das 10-mal macht, 20-mal macht und einfach immer wieder diese Worte in den Mund nimmt, das versucht zu umschreiben, da Fragen zu stellen, das ist Wahnsinn, was da für Schätze aufgehen. Also das liebe ich sehr, das ist echt ein richtig großer Schatz geworden.
Schön. Mhm. Das ist eigentlich so quasi Lectio Divina auch ein bisschen, so einfach bei dem Wort bleiben und in die Tiefe zu gehen. Das erinnert mich eh an den Satz, ich glaube, den habe ich eh mal vom Johannes gehört, dass das Wort tiefer ist, als es lang ist. Also das Wort Gottes ist tiefer, als es lang ist. Und das ist ja dann so, wie du das ausschöpfst, so in diese Tiefen hinein.
Ja, du gräbst richtig. Ja, genau.
Das ist auch ein bisschen Arbeit, aber.
Ja, genau. Ja, manchmal ist es auch wirklich, ich kenne das so von Familie oder Gästen, die vielleicht das erste Mal dabei sind, wenn wir sowas machen.
Ja.
Und so ging es mir ehrlich gesagt am Anfang auch. Du sitzt da und denkst so, jetzt singen sie diesen Satz schon zum 5. Mal und zum 6. Mal. Ich habe ihn jetzt gehört. So. Und am Anfang dachte ich, oh Mann, ist es irgendwie, dann muss es ein bisschen aushalten oder es ist eigentlich auch ein bisschen langweilig vielleicht. Aber sich da mal drauf einzulassen und zu merken, vielleicht singe ich ja mal mit und nehme den Satz selber in meinen Mund und dann singe ich ihn wieder und wieder und wieder.
Ja.
Und plötzlich merkt man, so, jetzt ist wie eine Falltür aufgegangen oder jetzt ist es tiefer gerutscht. Also unsere Seele muss das manchmal halt, weiß nicht, viele, viele Male hören, bis plötzlich so der Erkenntnismoment kommt, warte mal, was singe ich da eigentlich gerade? Was? Das sagt es ja aus. Also, und das ist so schön.
Ja, voll schön.
Also braucht man ein bisschen Geduld oder auch ein Ja, sich darauf einzulassen. Also wenn ich das anleite, lade ich Gäste auch immer voll gerne ein und sage, hey, okay, nimm das auch mit in deinen Mund, sing das mit, so lass dich mal drauf ein, schau mal, was passiert, wenn du dich da so reingibst.
Ja,
genau.
Ja, krass.
Mhm.
du bist ja, also du hast gerade gesagt, du hast dich bekehrt und du bist dann eigentlich so ziemlich schnell ins Gebetshaus gekommen, hast dich ausgestreckt nach Gebet und bist voll gewachsen da und so. Und jetzt hast du ja nochmal so einen kleinen, also ich weiß von dir, du hattest jetzt, ich weiß nicht, wie lang es her ist, aber du bist katholisch geworden, gell, vor jetzt, weiß nicht, wie lange ist das her?
Ja, ein bisschen mehr als ein Jahr, also letzter Januar, Ende Januar war meine Firmung.
Magst du vielleicht trotzdem kurz anreißen, wie es dazu kam für dich, warum du diesen Schritt gegangen bist?
Ja. Hätte ich nie gedacht.
Same bei mir.
Also es war wirklich, selbst als ich mich angefangen habe, mit dem katholischen Glauben einfach mal grundsätzlich auseinanderzusetzen, hätte ich das nie gedacht, dass das in so einer Entscheidung enden könnte. Wirklich nicht. Also hättest du mir das damals gesagt, hätte ich gesagt, ja, wo hast du das hergeholt? Ja. Ne? Also, ja, das kam eigentlich daher, dass ich verschiedenste Prägungen also mitbekommen habe, bevor ich ins Gebetshaus gekommen bin.
Ja.
Ich bin evangelisch aufgewachsen. Habe also Landeskirche, so meine Jugend einfach erlebt. Dann war ich 2 Jahre auf dem Jesuitenkolleg, auf dem Internat, habe mein Abi dort gemacht. Dort habe ich einfach die katholische Kirche nochmal erlebt. Und bin dann nach Tübingen gezogen fürs Studium. Habe mich ja dort dann echt irgendwie diese Entscheidung getroffen. Okay, ich glaube an Gott und ich will ein Leben mit ihm leben. Und dann bin ich durch eine Freundin in Kontakt gekommen mit Freikirche und habe dort einfach genau diese Art des Glaubens, den Glauben zu leben, nochmal kennengelernt. Yeah. Und dann kam ich ins Gebetshaus, wo Ökumene gelebt wird. Ja?
Yeah.
Das heißt, am Anfang war das für mich gar nicht so krass die Frage, wo gehöre ich jetzt hin? Weil das damit konnte ich gut einfach da sein, weil es durfte ja alles da sein. Und dann habe ich mir aber schon recht schnell auch die Frage gestellt, wo gehe ich denn sonntags hin? So, wo gehöre ich jetzt hin? Wo möchte ich mich auch reingeben? Und ganz konkret die Frage angestoßen, also sich mit dem katholischen Glauben auseinanderzusetzen, hat wirklich das Abendmahl. Also ich habe damals im Gebetshaus dann eine Zeit lang das evangelisch-freikirchliche Abendmahl, was wir einmal die Woche im Haus haben, wurde ich irgendwann gefragt, hey, möchtest du das nicht mal anleiten? Da gibt es einfach ein Team, das das gestaltet. Und dann habe ich Ja gesagt, weil ja, evangelisch-freikirchlich, das war bis dahin irgendwie das, was ich so mitbekommen hatte, wo ich Zugang zu hatte. Und dann habe ich das eine Weile angeleitet und habe dann parallel gemerkt, okay, ich leite das da Woche für Woche oder ja immer wieder an. Ich wollte tiefer verstehen, was da passiert und was das bedeutet. Mhm. Und genau, weil vorher kannte ich das also aus meinem freikirchlichen Kontext und auch ja, beim evangelischen noch ein bisschen mehr, aber es wurde nicht so oft abends mal gefeiert. Also genau, das war jetzt gar nichts, was ich schon, wo ich schon so total viel Offenbarung drüber hatte.
Also auch nicht so jede, das ist gar nicht jede Woche so.
Nee, also im freikirchlichen Kontext hatte ich das so nicht erlebt, genau.
Ah, okay.
Und dann habe ich mir Bücher besorgt und mich einfach angefangen, damit auseinanderzusetzen. Da war am Anfang keine katholische Literatur in dem Sinne. Also da war ich erstmal bei ganz anderen, bei anderer Literatur irgendwie gelandet und bin dann aber dadurch halt irgendwann auch beim katholischen Verständnis der Eucharistie gelandet und habe mich dann damit halt auch auseinandergesetzt und habe wirklich Zeiten gehabt, wo ich über diesen Bibelstell, ja, Johannes 15 drüber gegangen habe und damit gerungen habe, mir die Frage zu stellen, kann ich mal meine Sichtweise so fallen lassen und so niederlegen, sodass ich mich wirklich mal hineinversetzen kann in die Perspektive eines Katholiken und mal zulassen kann, könnte man diese Bibelstellen wirklich auch so verstehen. Weil ich habe die so mit meiner Brille gelesen, dass man das so und so versteht und interpretiert, diese Stellen. Ja, also nimm und iss, das ist mein Leib, ja, und so weiter, diese ganzen Stellen. Ohne jetzt meine Haltung aufzugeben. Also das sage ich auch immer, wenn sich jetzt andere damit auseinandersetzen oder diese Frage stellen, sage ich, du musst ja nicht deine Haltung verleugnen, aber bist du bereit, mal eine andere Perspektive einzunehmen und es einfach mal zuzulassen, ob das nicht auch sein könnte, dass man das auch anders verstehen kann. So, das habe ich dann also gemacht und aus mir auch gelungen, diese Perspektive mal einzunehmen. Und dann, das war ein Prozess von 2 Jahren, wo ich mich echt mit dem Eucharistieverständnis auseinandergesetzt habe. Abendmahlverständnis und genau, das, ich kann das gar nicht sagen, dass es so den einen Punkt gab, wo ich gemerkt habe, so das ist jetzt Wahrheit für mich oder jetzt, das war jetzt die eine Erkenntnis, aber so nach und nach habe ich einfach gemerkt, dass ich kann dazu Ja sagen und das Ja ist irgendwie stärker geworden und ja, das war schon auch ein Ziehen innerlich, also ich habe schon vom Herz, also gemerkt, wieder schlägt mein Herz höher und irgendwie so diese Vorstellung, wenn das wahr ist,
ja.
Boah, also genau, da fehlen aber irgendwie auch die Worte. Aber ich habe nur gemerkt, eigentlich passt es zu meinem Gottesbild, wie ich glaube, dass Gott ist und wie er sich offenbart und wie sehr halt unser Verstehen auch übersteigt. Ja. Genau, also so kam es eigentlich dazu, dass ich mich überhaupt mit dem katholischen Glauben dann mehr auseinandergesetzt habe. Also über das Eucharistieverständnis, wo ich gemerkt habe, wenn ich richtig ehrlich bin, ich glaube das.
Ja. So.
Ich kann eigentlich gar nicht mehr zurück. Also wenn, das war wie, als hätte ich was gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe, aber das konnte ich jetzt auch nicht mehr rausradieren oder irgendwie auslöschen oder sagen, das gibt's nicht, weil das war plötzlich, ich habe das plötzlich gesehen, wenn ich diese Stellen gelesen habe. Das war plötzlich aber auch eine Herzensoffenbarung. Also genau, es war nicht mehr, ich konnte dann irgendwie da keinen Schritt mehr zurückgehen oder wollte es dann auch nicht mehr.
Ja.
Und dann kam natürlich nach und nach, also der Wunsch erstens auf, gut, dann möchte ich die Eucharistie aber auch so empfangen, ja, und nicht davon, also mich davon nicht fernhalten oder sagen, jetzt bleibe ich, also ja, also aber dann war mir schon klar, gut, dann müsste ich aber auch einen Schritt in die Konfession hineingehen, weil das ist nun mal die Regelung, genau wie das alles, genau wie das halt alles ist. Und habe gemerkt, okay, dann sollte ich mich mal generell mit dem katholischen Glauben auseinandersetzen. Ja, so kam das.
Krass.
Ja.
Magst du, weil ich mich friert direkt, weil es so schön ist, magst du uns da mal so ein bisschen reinnehmen, vielleicht auch in deine Erfahrungen einfach mit Eucharistie, weil es klingt irgendwie sehr schön, wie du es beschreibst. Also ja, red gerne mal so über dein, nimm uns mit rein, wie du die Eucharistie erlebst.
Also ich muss sagen, das wünscht man sich ja dann irgendwie, dass man so total emotionale Erfahrungen hat. Oder also ich habe auch von Freunden schon echt krasse Erfahrungen gehört, die noch gar nicht empfangen haben, die vielleicht auch Freikirchler sind oder so, aber die bei der Messe dabei sitzen, bei der Heiligen Messe und während der Eucharistiefeier einfach ganz, ganz enorme Erfahrungen gemacht haben. Mir war das gar nicht so emotional irgendwie, sondern so eine ganz beruhigte, aber tiefe und sicherer Glauben, ich glaube das.
Cool.
Ich glaube diesem Verständnis, dass es auf geheimnisvolle Weise wirklich der Leib und das Blut des Herrn ist.
Cool.
Dass er das leibhaftig ist, meinem Auge verborgen, aber nicht nur ein Symbol und nicht nur irgendwie geistlich zu verstehen, sondern ganz real. Und ja, also jetzt in der Zeit, wo ich dann also konvertiert war und dann auch teilnehmen durfte, die Eucharistie auch empfangen durfte. Ich merke einfach, wie ich ganz tief zur Ruhe komme zum Beispiel, also wie in mir ein Frieden sich ausbreitet. Und ich einfach, also ich bin noch so in dieser Phase von Staunen einfach nur. Also von, ich glaube, das entwickelt sich sicher von Jahr zu Jahr. Aber momentan bin ich einfach immer noch in diesem fassungslosen Staunen, so wie verletzlich sich Jesus macht. Dass er sich Tag für Tag in diesem Stück Brot leibhaftig schenkt, sich auch ausliefert. Wir können gut damit umgehen, wir könnten es auch missbrauchen.
Ja.
Also er macht sich, wie am Kreuz damals, er macht sich Tag für Tag wieder so verletzlich, dass er sich voll ausliefert. Er hält nichts zurück, er sagt, hier, das ist mein Leib, das ist mein Blut, er gibt sich komplett hin. So.
Ja.
Und das ist wie mit seiner Liebe. Er sagt, du kannst sie annehmen, du kannst mich zurücklieben, du kannst sie ehren, du kannst mich wertschätzen, mich achten, mich fürchten, ja, dich ehren mit meinem Leben. Und so auch mit der Eucharistie. Also ich sitze da manchmal nur, schaue der Priester dann die Hostie bei der Wandlung so emporhebt. Ich denke mir nur so, boah, Wahnsinn. Also das ist Jesus, von dem ich glaube, dass er der Gott des Universums ist, der diese Welt geschaffen hat, das Wort vor Beginn war.
Ja.
Der schenkt sich jetzt hier gerade in diesem Stück Brot leibhaftig. So Wahnsinn. Und mich berührt es immer wieder so sehr. Mir hat eine Freundin mal gesagt, kennst du das, wenn eine Person, es war dann frisch verheiratet und hat so gesagt, so wenn eine Person so sehr lieb ist, dass du sagst, oh, ich würde dich am liebsten aufessen. Ich würde dich so nicht reinbeißen, ich hab dich so lieb.
Ja.
So, wo sie sagt, wie krass ist das eigentlich? Also, wenn wir so eine Sehnsucht nach Jesus haben und sagen, boah, ich liebe dich so sehr, ach, du bist nicht hier, ich sehe dich noch nicht.
Yeah.
So, ich will dir eigentlich näher sein. Sie sagt so, hier, ich gebe dir das Krasseste, also näher kann ich dir nicht kommen. Du isst mich, du darfst, also genau, das ist dieses, oh, am liebsten würde ich nicht reinmachen, so dich essen. Ja?
Yeah.
So dieses, er gibt uns sich selber als Speise. So, und näher kann er uns nicht kommen. So, wir dürfen ihn in uns aufnehmen. Also in diesem Zuge habe ich auch viel, viel mehr verstanden, die ganzen Bibelstellen, was heißt, dass ich ein Tempel bin, des Heiligen Geistes, dass er in mir lebt, dass mein Tempel heilig ist. Also davor wusste ich auch, er wohnt in mir, er hat Wohnung genommen in mir. Und Jesus ist in mir und ich kann in ihm bleiben, ja, auch Johannes 15. Aber das wurde dann nochmal so greifbar irgendwie so. Ja, er wohnt wirklich in mir, leibhaftig. Mhm. Er ist in mir. Es gibt keinen mehr, nur Philippa ist da. Nee. Mhm. So, er lebt in mir. So, wo ich hinkomme, ist er auch da. Mhm. Das wird nochmal, ich kann das jetzt nochmal auf einer ganz anderen Ebene und in einer ganz anderen Tiefe verstehen.
Ja. So krass.
Genau. Und was mich damals jetzt rundherum um das Eucharistieverständnis einfach immer wieder gepackt hat, waren die eucharistischen Wunder. Also ich habe mich dann viel damit auseinandergesetzt, okay. alle Videos, die ich irgendwie und Reportagen und Artikel, die ich dazu finden konnte.
Ja.
Weil das finde ich auch einfach Wahnsinn. Also ich weiß, dass ich damals war ich, im Gebetshaus eher so freikirchlich einfach noch orientiert. Dann hat mir das eine andere Freundin, auch aus der Freikirche, hat mir das nebenbei mal so erzählt gehabt. So, sie hatte das irgendwo gelesen und meinte dann so, Philippa, hast du das schon mal gehört? Da gibt es so eucharistisches Wunder und also da hat sich tatsächlich die gewandelte Hostie, ne, in Blut und Leib quasi verwandelt. Also gibt es ja alle möglichen Geschichten, irgendwie eine Hostie fällt runter ist im Tabernakel und wird geöffnet und dann plötzlich sieht man, okay, die Substanz hat sich verändert, also ist irgendwie sichtbar rot, so dass halt irgendwie dann wissenschaftliche Untersuchungen angestellt wurden, zu sagen, okay, was ist da passiert? Also dieses Stück Brot hat sich verwandelt, so, wir untersuchen das jetzt. Und es ist ja auch super spannend, es wird ja auch nicht von der Kirche irgendwie untersucht, dass man sagen könnte, ja, wer weiß, ob man das jetzt ernst nehmen kann, sondern ja echt von unabhängigen, ganz soliden Wissenschaftlern, die das wirklich anschauen und die dann wirklich Blutzellen gefunden haben und Herzmuskelgewebe. Mhm. Also ich habe das damals gehört und dachte mir nur so, woher hat sie das, als ob?
Ja.
Das kann doch nicht stimmen.
Ja.
Sowas gibt es doch nicht. Also woher hast du das gelesen? So komm, ich will das mal nachschauen. So.
Ja.
Und gleichzeitig hat mich echt so eine Ehrfurcht gepackt. Ich habe das gehört und ich dachte, also genau, da war so die eine Stimme, die gesagt hat, als ob, das muss falsch sein.
Mhm.
Woher hast du so einen Quatsch so ein bisschen gesagt? Ich hatte das noch nie in meinem Leben gehört.
Aha.
Und die andere Stimme in mir war so, also genau, so eine ganz krasse Ehrfurcht, die mir ausgerichtet hat. Wow, okay, wenn das stimmt, dann sollte ich mich dringend damit auseinandersetzen. Yeah. Aber das war es, also dann wäre das ja der Beweis Gottes, dass er sagt, das ist wirklich mein Leib, mein Blut. Weil ich denke mir immer so, wie viele sagen, oder auch die nicht an Gott glauben, ja, Gott könnte sich doch zeigen und könnte sich doch offenbaren. Dann passiert sowas. Also es gibt ja, das ist ja auch ausgestellt in gewissen Ländern. Du kannst dorthin fahren an diese Orte. Du kannst ausgestellt in Glaskästen, kannst du das anschauen sogar. Ne? Und es gibt, auf der ganzen Welt gibt es ja, das ist ja nicht nur einmal passiert, sondern immer wieder auf der ganzen Welt passiert ist. Da müsste ich sagen, okay, was ist das dann? Also was sollte es noch mehr geben als Beweis? Also wie sollte sich Gott noch konkreter zeigen, dass er es wirklich ist? So. Und für mich war halt irgendwie einfach spannend, wo ich gesagt habe, okay, das ist da schwarz auf weiß wissenschaftlich erwiesen. Und es ist auch kein, das waren ja keine toten Blutzellen, ne, sondern ich bin das gar nicht so wissenschaftlich natürlich versiert, dass ich jetzt da die richtigen Fachbegriffe benutze, aber also quasi frisches Blut, ne?
Ja. Yeah.
Und gestresst, also Herzmuskelgewebe im Hochstress haben sie gefunden.
Mhm.
Also, wo man sagt, okay, wo könnte so eine Situation passieren? Das ist Jesus am Kreuz, ja, in dieser Situation, wo er echt sein Leben gegeben hat. Herzmuskelgewebe im Hochstress, krass. Also, und das haben wir schwarz auf weiß. Und da habe ich mir echt einfach die Frage gestellt, okay, wie kann ich das einfach ignorieren? Also, wie gehe ich denn damit um? Jetzt weiß ich das und jetzt?
Ja.
Wie, was mache ich damit jetzt in meinem Glaubensleben? Lass ich das einfach so stehen, tue, als gäbe es das nicht?
Mhm.
Oder was ziehe ich da für Schlüsse draus?
Mhm.
Ja, genau. Und das hilft mir auch ehrlich gesagt immer wieder, wenn ich in der Heiligen Messe sitze und es gibt Tage, da fühle ich das nicht und ich habe vielleicht eine stressige Woche oder ich habe mich jetzt, also ich versuche eigentlich immer einen Tag vorher, das Mahl des Lammes lese ich gerade, das Buch, wahnsinnig gut.
Von Scott Hahn.
Genau, von Scott Hahn. Mich vor der Heiligen Messe auch echt einfach nochmal mit der Eucharistie zu beschäftigen und echt so frisch zu halten, was feiern wir da, dass ich da nicht nur so reinrushe irgendwie sonntags, sondern echt mir bewusst bin, was es ist und was ich da feiere. Aber es gibt auch die Tage, wo ich das nicht so präsent habe und dann wieder mich zu erinnern an die eucharistischen Wunder und quasi einfach im Glauben zu sehen, das ist er wirklich. Das hilft mir auch irgendwie, das wieder im Glauben so vor Augen zu haben, zu ergreifen. Für mich ist einmal diese Stelle so schön, wo der Priester sagt, erhebet die Herzen.
Ja.
Und wir sagen, wir haben sie beim Herrn. das ist für mich der Moment, wo ich sage, so, okay, ab jetzt switch, jetzt mit geistlichen Augen sehen, jetzt wird gewandelt, ja, ab jetzt schaue ich mit den Augen des Glaubens, was da vorne passiert. Und dieses erhebet die Herzen ist für mich so wie so ein Moment, wo, wie Johannes in der Offenbarung, wo er gerufen wird, so komm hier herauf.
Yeah.
So, jetzt aus himmlischer Dimension, also jetzt mit Augen des Glaubens, jetzt quasi eine Perspektive höher, jetzt nicht mehr auf der Erde mit menschlichen Augen, sondern komm hier rauf, sieh die Realität des Himmels, das geschlachtete Lamm.
Mhm.
So, und diesen Moment, das macht mich immer so ehrfürchtig.
Yeah.
So, und dieser Ausspruch dann, wir haben sie beim Herrn, ist so wie mein Go. So, ja, ich bin bereit, mit den Augen des Glaubens zu sehen jetzt.
Mhm.
Ja.
Wow.
Das liebe ich.
Voll schön. Ja, ich liebe die Stelle auch immer.
Mhm.
Ich weiß auch noch, wie ich mich bekehrt habe, hat mir da wirklich immer so das Herz so geschlagen. Irgendwie war so, ja, let's go. Ich finde es spannend, weil ja, auch so diesen Weg zu gehen, so du lernst Jesus kennen und dann lernst du ihn immer besser kennen. So, wie hat sich denn dein, weil du ja auch ein sehr viel betender Mensch war, der viel mit dem Herrn im Gespräch war, gab es da irgendwelche Veränderungen für dich, wie dein Gebetsleben ausgesehen hat oder wie du auch den Herrn erlebst oder, ja.
Mhm. Also Veränderungen sicherlich die ganze Zeit. Also man verändert sich selber weiter, man wird reifer, man lernt neue Gebetsformen kennen, der Herr geht mit einem verschiedene Phasen durch, man hat in verschiedenen Zeiten verschiedene Zugänge, wo man merkt, okay, da begegne ich ihm irgendwie. Ich habe auf jeden Fall gelernt, mehr vor ihm zu sein.
Mhm.
Also ich bin da sicher auch noch mega am Anfang, aber ich verstehe immer mehr, dass die Grundlage von Gebet einfach ist, ich trete eben auch im Glauben vor meinen Gott. Ich weiß, dass er da ist. Ich glaube, dass er da ist und dass er mich anschaut.
Mhm.
Und dass er mich mit liebenden Augen anschaut. Voller Sehnsucht. So, oh, wann schaut sie zurück? Wann treffen sich unsere Augen? So.
Mhm.
Und das Gebet da anfängt, wo ich mich vor ihn begebe. Ich mache das voll gerne am Anfang, wenn ich in den Gebetsraum komme und nicht gerade irgendwie ein Set ist, wo ich aktiv bin oder so. Einfach indem ich mich hinknie und mir einfach erstmal einen Moment nehme, um anzukommen und diesen Blick zu erwidern. Also erstmal nur da zu sitzen und so lange da zu sitzen, bis ich spüre auch. Also ich weiß, es muss nicht immer mit Emotionen zu tun haben und ich muss es nicht immer fühlen, um zu wissen, dass er da ist. Aber ich fordere das auch manchmal so ein bisschen von Gott. Ich sage, ich weiß, du bist da. So, zeig's mir kurz. Zeig mir kurz, dass du da bist. Ich will so gerne die 4 Stunden starten.
Mhm.
Und ich erlebe das eigentlich fast immer. Also ich knie mich hin und ich warte, bis ich seinen Blick erwidere. Also bis ich unsere Blicke treffe, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist mir gerade klar, dass ich vor ihm bin. Ne? Wir kommen ja immer, der Alltag ist voll, morgens war vielleicht schon stressig, ich bin zu spät gewesen, was auch immer.
Mhm.
Erstmal kurz anzukommen und nicht nur im Kopf zu wissen, ich bete jetzt, sondern wirklich mal kurz eine Herzensconnection aufzubauen, zu wissen, er ist jetzt da. Er ist wirklich Gott erlebt. Ist so simpel, aber ich brauche das manchmal. Einfach nochmal kurz diese Erkenntnis, die tiefer geht, als nur in meinem Kopf zu wissen, ah, ich bin Gebetsmissionar, jetzt bete ich 4 Stunden, ich weiß schon, dass er da ist und hört. Sondern nee, das muss irgendwie tiefer gehen für mich. Also ich wünsche mir das.
Mhm.
Genau, das habe ich immer mehr gelernt, einfach ihn zu lieben.
Mhm.
Ich glaube, es ehrt ihn einfach total, wenn wir ihm Aufmerksamkeit schenken und ihm einfach danken dafür, dass ich heute lebe, dafür, dass ich genug Essen im Kühlschrank habe, für was auch immer ich gerade dankbar bin. Das muss ja nicht immer sonst wie tief und toll. Einfach zu sagen, du bist gut. Das ist einfach, also einfach ihn zu loben, ihn zu ehren dafür, dass er diesen Tag gemacht hat und dass er mir Atem geschenkt hat heute. So.
Mhm.
Damit zu beginnen, das lerne ich immer mehr, dass es auch schon ausreicht.
Ja.
Ich muss da nicht immer die Fürbitte ballern oder irgendwie sonst wie krass mich geistlich irgendwie sonst wo reinbegeben. Das genügt schon, einfach vor ihm zu sein.
Mhm.
Das hat sich so immer weiterentwickelt. Verschiedene Gebetsformen, also jetzt seit ich katholisch bin, bete ich zum Beispiel auch den Rosenkranz. War für mich auch eine ganz neue Erfahrung, musste ich mich auch einfach mal reinbegeben und das wagen. Also war für mich am Anfang sehr fremd.
Ja.
Aber da habe ich echt die Erfahrung gemacht, ich kann jetzt versuchen, das vorher irgendwie alles zu verstehen und zu erklären und einzuordnen, wie man das jetzt versteht, welche Rolle Maria darin spielt oder wo es um Jesus geht und all diese Fragen, die man sich stellt, wenn man irgendwie vom Rosenkranz hört und das nicht so kennt als Nicht-Katholik vielleicht vorher, habe ich gemerkt, ich habe einfach angefangen, es zu beten, ganz simpel. Ich habe es einfach gebetet, fertig.
Mhm.
Gesagt, ich mache es jetzt einfach und ich habe gemerkt, dadurch, dass ich den Rosenkranz bete, plötzlich gehen mir die Augen auf irgendwie für die Tiefe von diesem Gebet. Also Ich hatte wirklich Momente, wo ich so innegehalten habe, weil ich gemerkt habe, boah, es ist wie, als würde ich gerade durch die Augen Marias schauen auf das Leben Jesu. Also wirklich durch die Augen seiner Mutter, die ihn geboren hat, die ihn sein ganzes Leben lang bis zum Kreuz begleitet hat, wie aus ihren Augen auf das Leben Jesu zu schauen und sein Leben zu bestaunen und zu ehren. Und ja, auch ich liebe es auch einfach, Fürbitte-Themen mitzunehmen. Also früher sah Fürbitte bei mir so aus, dass ich die einzelnen Themen halt durchgebetet habe. Okay, ich bete für Max. Bitte hol ihn da raus oder schenk ihm das oder hilf ihm hier. Also so ganz konkret.
Ja.
Und jetzt liebe ich es auch, zum Beispiel zu sagen, okay, ich mache mir da zum Beispiel so Listen und sage, okay, das sind Leute, die krank sind. Oder das sind Leute, wo ich mir wünsche, dass sie Jesus kennenlernen. Oder hier, das sind Freunde von mir, die sind frisch in Beziehung. Ich bete für ihre Beziehung. Oder meine Familie oder so, ne? Und dann nehme ich mir so eine Gruppe und sage so, für die bete ich jetzt den Rosenkranz. Und dann bete ich zum Beispiel für die, gerade von Krankheit geplagt sind oder echt, wo ich für Heilung bete, bete ich dann einen schmerzhaften Rosenkranz zum Beispiel. Genau, oder den Lichtreichen, wo ich, also je nach Thema, so suche ich mir dann auch irgendwie das raus. Und das liebe ich auch, das ist so eine neue Erfahrung gerade für mich in den letzten Wochen jetzt auch. Das liebe ich total.
Voll schön. Ja, und Beicht ist ja auch was dann für dich neu war, oder? Also das hattest du vorher auch nicht so wirklich im Glaubensleben integriert, oder?
Ja, total.
Wie
das war für mich das, sehr so das war für mich richtig challenging.
Wirklich?
Da reinzufinden oder da ja zuzusagen. Also für mich war schon klar, also ich wollte ja dann katholisch werden und für mich war vieles sehr verbunden mit Sehnsucht und so drauf warten, okay, wann darf ich endlich teilnehmen und dabei sein und das alles so. Nicht nur, ja, ich durfte das natürlich eine heilige Messe mitfeiern, aber also wirklich so in Kontakt damit kommen, wirklich in Berührung kommen. Reicht immer was, wo ich gesagt habe,
brauche ich nicht unbedingt.
Brauche ich das vielleicht nicht unbedingt. Das lief doch vorher vielleicht schon ganz gut so. Aber das hat mich echt gechallenged, weil, ich habe total schätzen gelernt. Ich kannte das vorher nicht, dass man, es hat sicherlich auch mit meiner Prägung zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Also ein Persönlichkeitstyp ich bin, mir ist es noch nie leicht gefallen, wirklich über meine schmerzhaften Punkte, über mein Fehlen, Versagen, ja, meine Fehler oder da, wo ich mich echt zutiefst schäme, wo ich echt sage, boah, shit, also voll daneben gegriffen, echt Fehltritt, ja, oder so, offen zu reden, das mit anderen zu teilen, also auch in Freundschaften nicht, jetzt nicht nur irgendwie zu sagen, okay, man hat einen Rechenschaftspartner oder einen Mentor oder so oder so, sondern auch wirklich auch in engsten Freundschaften. Also das war für mich noch nie so leicht. Also genau, das habe ich immer so mit mir selber ausgemacht. Und dann aber auch in einem freikirchlichen Kontext habe ich das so nicht erlebt. Also wenn schon, dann war da vielleicht in Freundschaften Einladung, die ich damals vielleicht einfach noch nicht so angenommen habe, mich da so zu zeigen, einfach ehrlich. Yeah. Aber ich habe es auch im Gemeindekontext irgendwie nicht so erlebt, dass es diesen festen Ort gibt, und diese Regelmäßigkeit von, ich schaue genau hin. Ich werde sensibel für das, was ist da eigentlich gerade in meinem Herzen und wo darf ich umkehren? Also in der katholischen Kirche gibt es einfach, ja, beginnt jeder Messe, sprechen wir das Schuldbekenntnis und bitten um Erbarmen. Also ich bereite mich vor der Messe schon vor und reflektiere die Woche und sage, okay, wo liefen da Dinge nicht so gut? Und da das dann manchmal vielleicht eine Tat, wo ich ganz praktisch sagen kann, okay, das war einfach nicht in Ordnung, das war falsch. Manchmal ist es aber auch nur eine Regung im Herzen, wo ich merke, ah, da hat sich irgendwie was eingeschlichen oder da wird mir auch dann sensibler. Also ich habe gemerkt, wie viel sensibler ich werde mit der Zeit dafür, da genauer hinzuschauen und das ernst zu nehmen und nicht zu sagen, ah, nicht so wichtig oder so, sondern so, nee, da möchte ich genauer hinschauen. Genau, das war für mich neu. Mich vor jemanden zu setzen, sei es jetzt in einem Beichtgespräch oder auch in einem Beichtstuhl und laut, hörbar, und zwar vor einem anderen Menschen, den ich nicht kenne, oder den ich kenne, noch schlimmer, auszusprechen, das, was so im Dunkeln ist, ja, das, was eigentlich kein Mensch sehen soll, die nicht schöne Seite, so, das war für mich total herausfordernd, genau, aber für mich war klar, okay, das gehört für mich dazu, auch, wenn ich die Eucharistie ernst nehmen möchte, dass ich auch die Beichte sehr ernst nehme, mich dem einfach zu stellen. Und das habe ich gemacht und ich habe gute Erfahrungen gemacht. Ich habe wenige gute Erfahrungen gemacht. Ne? Manchmal ist es auch einfach, kommen da auch komische Erfahrungen auf. Je nachdem, welcher Priester da vor dir sitzt. Ist auch was sehr Intimes, was sehr Verletzliches. Etwas, was einen vielleicht viel kostet. Und manchmal kommt, sag ich mal, auf einer emotionalen Ebene, vielleicht kann er das gut auffangen oder auch dann was dazu sagen. Ne? Also dir vielleicht noch einen Rat geben oder so. was dich total trifft und was dich ermutigt und du gehst freudig raus und denkst, super, oh, ich konnte das loslassen und darf neu anfangen und so. Mhm. Und ich hatte auch schon Erfahrungen, wo ich echt rausgekommen bin und dachte, oh je, ich fühle mich nur furchtbar. So, das hatte ich auch schon. So. Mhm. Aber was immer geblieben ist, ist die Kraft, die ich wahrgenommen habe, die davon ausgeht. Mhm. Also meine Erfahrung ist wirklich, seit ich katholisch bin, dass ich Themen, wo ich vorher immer wieder mitgerungen habe, also so Laster, wo ich gemerkt habe, ach, so richtig komme ich da nicht raus und ich wünsche vielleicht Veränderung oder so, dass da wirklich große Steps in meinem Inneren passiert sind, wo ich gemerkt habe, ich fühle anders, ich denke anders, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber ich kann anders leben, ohne dass ich versuche, anders zu leben. Aber aus meinem Innen heraus hat sich wirklich grundlegend was verändert, wo ich gar nicht genau sagen kann, wie das passiert ist oder wann oder so. Aber ich merke nur, seit ich regelmäßig beichten gehe, dass da wirklich wie eine Gnade freigesetzt wird. Dass da einfach eine Kraft freigesetzt wird. Genau, und ich würde nicht sagen, dass das woanders irgendwie nicht passieren kann, wo man auch seine Sünden bekennt oder vielleicht hat man einen Rechenschaftspartner. Aber ich glaube schon, dass, oder meine Erfahrung ist einfach, dass in diesem Sakrament nochmal ganz besonders eine Gnade liegt. Dass wenn du wirklich kommst, deine Sünden bekennst, das wirklich beim Namen nennst, aussprichst. Ja, und das empfängst vom Priester echt diesen Zuspruch, von Jesus, ich spreche dich los von deinen Sünden. Dass da einfach eine Gnade mitkommt, das anders zu machen. Und eben nicht aus diesem, ich versuche das aus eigener Kraft. Also es war mir vorher schon auch klar, dass ich es nicht aus eigener Kraft versuchen soll. Mhm. Aber genau, also da wirkt irgendwie enorm
was. Hast du das quasi vorher dann, also dann einfach im Gespräch mit Jesus so?
Genau, immer. Okay. Also für mich war ganz klar, hey, also für mich war quasi das zu bekennen vom Herrn total wichtig. Also ich bin immer auf meine Knie im Gebet, sehr ernst genommen und habe meine Sünden bekannt und um Vergebung gebeten. Absolut. So, aber das eben vor jemandem zu tun, das war mir einfach völlig, völlig fremd. Und ich merke aber, dass dann, dass das einfach eine ganz andere Dimension ist. Also das wirklich vor einem Menschen auszusprechen. Also wir haben ja auch Bibelstellen, wo es echt heißt, bekennt einander die Sünden. Ich weiß es nicht so genau, aber da ist einfach eine andere Kraft dabei, wenn ich wirklich zu einem Menschen gehe und laut die Sünde vor diesem Menschen ausspreche. Und jetzt im freikirchlichen Kontext, ich kenne auch Freunde, die dann sagen, okay, und die Freundin betet danach dann für mich oder spricht mir das auch zu, dass das mir vergeben ist in dem Moment, wo ich bereue, bekenne und bereit bin, es wirklich anders zu machen, umzukehren. Dass sie das auch also total kraftvoll erleben. Für mich ist es jetzt der Rahmen der Beichte, wo ich einfach merke, das hat eine andere Dimension. Man holt es nochmal anders in die Realität, ins Sichtbare. Es wird laut ausgesprochen, es ist hörbar, es steht ganz klar im Raum, wird nichts beschönigt, es wird ganz klar gesagt, okay, das war nicht in Ordnung. Und dann kommt aber diese Kraft der Vergebung, dieses Blut, Jesus sagt, okay, und jetzt werfe ich deine Sünde ins äußerste Meer. Ich werde nicht mehr daran gedenken. So, ich vergebe dir.
Das ist so krass.
Irgendwie eine andere Dimension nochmal. Das so uns Hörbare, Sichtbare hier und jetzt zu holen und nicht nur geistlich, innerlich das irgendwie zu bekennen, sondern wirklich, ja, wir sind halt auch Körper, ja?
Ja.
Sind halt eine Einheit aus Körper, Seele und Geist. Und das irgendwie nochmal mit einer kraftvollen, lauten Stimme auszusprechen.
Ja.
Ja, oder also genauso von meiner Seite wie auch dann von Priesterseite, der mich losspricht. Also das höre ich mal.
Ja.
Vorher konnte ich versuchen, all meinen Glauben jetzt aufzubringen, wirklich zu glauben, dass Gott mir vergibt.
Ja.
Aber ich hatte auch Phasen, wo ich das nicht dann, also man spürt es natürlich auch nicht immer. Manchmal braucht es, glaube ich, auch Zeit, bis auch einfach Wunden heilen, ja, oder man auch Scham loslassen kann oder so. Aber das war schon immer so ein, okay, ich glaube jetzt halt, dass Gott mir wirklich vergeben hat. Ich glaube jetzt, dass er gnädig ist. In diesem Beichtgespräch höre ich das. Akustisch.
Ja.
Ich spreche dich los. Dir sind deine Sünden vergeben. Das ist, weiß nicht, bei mir kommt das nochmal anders an.
Ja. Ich finde auch so diesen Step, es wirklich auszusprechen, ist auch, ich meine, wie du sagst, so diese Überwindung, weil ich finde, also ich kann nur von mir berichten, dass es auch manchmal so ein bisschen so ein Ausweichen, so eine ausweichende Bewegung geben kann, so, ja, ich weiß das eh und tut mir leid, Jesus, aber so eigentlich, also so diesen Step zu schaffen, das so wirklich zu offenbaren oder offen zu legen, das ist schon nochmal für mich zumindest was anderes, wie ich das innerlich erlebe, so, wenn ich dann wirklich dieses, und ich bin auch immer so aufgeregt vor jeder Beichte, ist ja so lustig, weil ich schon so aufschreie, ich war schon so auf und jedes Mal schwitze ich wieder. Aber so, weil das einfach, das geht so ans Eingemachte irgendwie, das ist echt so mühsam.
Voll.
Ja.
Und es hat auch was, jetzt klingt vielleicht so ein bisschen negativ, so disziplinarisches, aber ich habe da vorne die katholische Kirche, muss ich ehrlich sagen, viel so, ich dachte mir immer so, boah, muss es so streng sein und so hart und müssen da so viele Regeln sein. Mhm. Du musst dann so und so oft beichten oder dann und dann und du musst das und du musst das. Und jetzt nach und nach merke ich einfach, wie krass mir das dient, wie es so die größte Hilfe für mich ist, auf dem Weg des Lebens, wirklich auf dem geraden Weg zu bleiben. Mhm. Weil je nachdem, was für eine Person du bist, also ich kann das super in Seelsorge, in Therapie, in Coaching, was auch immer, wer mich da begleitet. Da kann mir jemand noch so anbieten, dass ich mit meinem Scheiß kommen darf. Yeah. So, und dass wir drüber reden können und dass ich da bekennen darf und so. Wenn du vom Typ jemand bist wie ich, der gerne stark ist und gerne das gut hinkriegt alles und gerne die Sachen, die man mit sich ausmacht, ja, du schaffst es eh immer da drum rumzuschiffen.
Yeah.
Und das, und dann hast halt gerade ein anderes Thema, aber das wirkliche Thema, das benennst du halt nicht in der Stunde.
Yeah.
So, genau, und das merkt ja auch keiner. Das kannst du gut alles umschiffen und sagen, ach ja, mach ich dann doch irgendwie für mich aus. In der katholischen Kirche komme ich nicht drum rum.
Mm.
Wenn ich die Eucharistie ernst nehme und die Beichte ernst nehme, dann ist die Sache klar. Ich gehe hin und ich beichte.
Yeah.
Und ich benenne die Sachen beim Namen. Ich komme nicht mehr drum rum.
Mm-hmm.
So, und mir hilft das, einfach meinen Lebenswandel ernster zu nehmen.
Mm-hmm.
Also mir dient das total. Ich merke, ich werde sensibler dafür, wo schon so Tendenzen sind, wo ich eigentlich schon merke, ah, das ist gerade nicht in Ordnung. So.
Mm-hmm.
Es trainiert mich, genauer hinzusehen, das ernster zu nehmen. Also ich bin gerade so total an diesem Thema Gottesfurcht dran. Ja, Jesaja 11, Jesus, der siebenfache Geist, der auf ihm ruht. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn.
Mhm.
Und das ist das, wo ich hinwachsen will. Also ich will Freude daran haben. Das soll das sein, was mich mit tiefer Zufriedenheit erfüllt. Nämlich, dass ich mit meinem Leben den Herrn ehre. Also mit dem, wie ich rede, wie ich handle, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mein Leben lebe. Dass klar ist, er ist Gott und ich bin Mensch und er ist mein Herr. Und ich diene ihm, aber nicht so als Knecht irgendwie so ganz demütig sitzt auf dem Boden, sondern als Freund.
Mhm.
Aber ich nehme ihn so ernst und mir ist sein Herz so wichtig, dass ich ihn nicht verletzen will. Und ja, also diese Freundschaftsebene. Und das wird für mich in der Beichte, das ist für mich nicht so, da läuft jemand mit dem Knebel hinter mir her und du musst jetzt und bekenne ja deine Sünden. Sondern es ist so eine Einladung in eine ganz, ganz tiefe Freundschaft.
Mhm.
Jesus als mein Freund zu erkennen und ihn wirklich ehren zu wollen, ihm gefallen zu wollen. So, er ist mein Geliebter.
Yeah.
So, ich will ihm gefallen.
Yeah.
Und das hilft mir, diese Beichte zu wissen, okay, ich habe mir jetzt zum Beispiel einfach mal einen Zeitraum gesetzt von, okay, alle 2 Monate, das ändert sich vielleicht auch nochmal, aber so, ich setze mir einfach mal einen Zeitraum, wo ich sage, okay, da, egal, ob's, ja, also da möchte ich einfach beichten gehen, so, das setze ich mir mal. Und da winde ich mich dann auch nicht drum rum. So, ich nehme das ernst und dann etabliert sich da sowas, was mir einfach hilft, auf dem geraden Weg zu bleiben. So, dann passiert das nicht, dass ich monatelang irgendwas wegleugne oder versuche zu ignorieren oder es halt nicht so ernst nehme, sondern nee, das wird dann schwer eigentlich, weil ich habe ja diese fixen Punkte oder auch vor jeder Messe das Schuldbekenntnis, also das hält mich wie so auf Bahn, ne? Das hilft mir.
Ja.
Jetzt wollte ich noch irgendwas anderes zur Beichte sagen. Fällt es mir gerade nicht mehr ein. Vielleicht fällt es mir nachher nochmal ein.
Ja.
Genau, also das finde ich total schön, wie es mir dient.
Ich finde nämlich auch so cool, wie du sagst, das Schuldbekenntnis vor jeder Beichte, weil ich muss sagen, wenn man, also manchmal überspringt man das schon so, weil man hat es schon, weißt du, man ist schon so gewohnt und das sagt man jetzt halt so und dann beginnt die Messe. Aber ich finde es voll schön zu hören von dir, wie so mit frischen Ohren so, ja, ich nehme das ernst. Also so, ich sage das nicht einfach auf, weil das jetzt halt so beginnt die Messe, sondern ich finde es voll stark, dass du sagst, ich bereite mich vor, was bekenne ich da eigentlich für mich innerlich? Ja. Also, dass du das halt wirklich ernsthaft betest. Weißt du, wie ich meine? Ja. So, nicht so dieses, ich bin eh Sünder und sage ich jetzt halt nochmal laut, dass es eh so ist, sondern du gehst in dich, boah, und das bringe ich jetzt, also so irgendwie finde ich es cool, weil ich glaube, das passiert vielen von uns, dass man so da halt so drüber stolpert und da müssen wir jetzt kurz drüber hinwegkommen und dann beginnt, ich weiß nicht, ich meine so, finde ich voll cool.
Ja. Mir ist gerade wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Das ist jetzt gar nicht so tief geistlich irgendwie, also unsere Motivation, nicht zu sündigen oder nicht echt Fehltritte zu dulden so in unserem Leben oder bewusst zu begehen, sollte ja immer sein, dass ich Jesus lieben will und genau, dass ich ihm gefallen will, dass ich ihn ehren will. So, das soll natürlich die Motivation sein, dass ich ihm ähnlicher werden will. Aber ich muss sagen, ein Effekt von Beichte ist bei mir schon auch, dass wenn ich gewisse Sachen beichte, mir das so unangenehm ist und mich das so viel kostet, dass ich sage, ich möchte es nicht nochmal machen. Oder? Also wenn wir ehrlich sind, mir geht es schon, also bei mir ist schon auch so ein Effekt von, okay, das überlege ich mir noch. Oder das ist schon so ein, also für mich hat es einen positiven Effekt, weil vielleicht bin ich dann in der Situation nochmal und merke so, oh, jetzt fällt es mir gerade richtig schwer. Mhm. Und dann überlege ich, ich weiß, wenn ich das jetzt, wenn das jetzt passiert oder wenn ich das jetzt mache oder so,
ja,
dann ich werde wieder im Beichtstuhl sitzen, weil ich hab ja beschlossen, es ernst zu nehmen. Yeah. Ich kann ja nicht sagen, oh, das gehe ich heute nicht beichten, weil es mir zu unbequem. So, nee, ich werde es dann beichten müssen, so, weil so möchte ich das leben, dass ich das ernst nehme. Mm. Und dann hilft mir das ehrlich gesagt schon.
Yeah.
Auch genau. Also genau, es ist einfach nur so ein Effekt, den ich auch feststelle, der mir vielleicht auch einfach dient. So, es sollte nicht die Grundmotivation sein, das ist schon klar.
Klar, ja.
Aber genau, finde ich irgendwie spannend.
Das, ja, total spannend.
Das ist so.
Liebe ich. Weißt du, Philippa, was ich bei dir voll cool finde, wenn man dir so zuhört, weil ich ja das erste Mal jetzt länger mit dir rede, ist, man spürt so, wie tief dein Gebetsleben ist. Und ich würde jetzt voll gerne noch so, ich meine, du hast eh schon eigentlich ein bisschen berichtet, was du so machst und so, aber nicht jeder wird jetzt wahrscheinlich 4 Stunden beten. Ich weiß nicht, ich würde so voll gerne so ein bisschen anzapfen, was du so mitgeben willst an Gebetstipps in Anführungszeichen oder halt so, wie kommt man in diese tiefe Freundschaft? Weil ich glaube, das ist so eine Sehnsucht für viele und man ist dann so, okay, Bibellesen ist überfordert voll. Oder ich weiß nicht so, ja, vielleicht hast du da einfach als jemand, der da viel Übung drin hat, so ein bisschen deine Tipps.
Ja, also ich kann einfach erzählen, was mir hilft.
Ja,
oder
mal.
Genau, ich glaube, da hat jeder einen anderen Zugang teilweise. Aber also eine Sache, die mir total hilft, ist, immer wieder mich daran zu erinnern, der Glaube kommt vom Hören. Das ist ja auch eine Bibelstelle. Und mir hilft das, wenn ich so, keine Ahnung, meine 5 Lehren habe oder vielleicht ist es bei dir ein Podcast oder ein Film oder was auch immer.
Yeah.
Bei mir sind das solche Lehren, wo es einfach ganz basic einfach nur darum geht, wer Jesus ist. So, und ich merke, wenn ich mich fülle, jetzt vielleicht nicht nur mit Netflix und sonst was, so sag ich jetzt mal Weltlichem, oder manchmal sind es ja auch gute Sachen, aber die mich irgendwie auch so eine Parallelwelt irgendwie manchmal so reinkatapultieren, sondern wirklich so im Hier und Jetzt bin und so einfach ganz basic höre, wer ist Jesus? Eine Lehre zum Beispiel über das Hohelied ist total krass, ja. Oder einfach über das Leben Jesu oder seine Passion. Dann merke ich, dass in mir, weil wir sind ja alle auf Jesus hingeschaffen, so, und wir haben alle nur bestanden ihm. Das macht was mit meinem Herzen. Wenn ich den Namen Jesus höre und wenn ich über sein Leben höre, wie er ist, von seinem Charakter, das ist, sein Wesen löst was in mir aus als Mensch. So. Und wenn ich dafür offen bin und in dem Moment echt hinhöre, auch mit meinem Herzen hinhöre, dann bewegt mich das und dann zieht mich das ins Gebet. Also ich merke, wenn mir die Motivation fehlt, von mir aus zu sagen, ich setze mich hin und ich merke, oh, ich habe gerade keinen Eifer oder keine Leidenschaft für Gebet oder so, dann fange ich mal erstmal woanders an, nämlich mich wieder zu füllen mit der Wahrheit, wer ist eigentlich Jesus? Und dann springt da wie was in mir an, wieder so ein Hunger, oh, stimmt. Das ist er. Ich will ihn kennen oder ich will ihm näher sein oder ich will ihn hören oder ich möchte mehr wissen über ihn, ich möchte Bibel lesen, ja, ich möchte ihm im Gebet begegnen. Und dann fällt mir dieser Step, mich ins Gebet zu begeben, schon mal einfacher zum Beispiel. Voll. Genau, das ist so ein Punkt, der mir total hilft. Da habe ich einfach so meine paar Lehren oder Sachen, wo ich merke, wenn da so ein bisschen mein Feuer erlischt, dann, genau, dann hilft mir das. Und ich glaube sonst, so im Alltag, einfach anfangen, langsam anfangen. Also sich einfach sagen, okay, ich nehme mir 10 Minuten und ich nehme mir nicht direkt eine Stunde vor. Genau, ich setze mich hin und versuche einfach mal 10 Minuten mich zu fokussieren auf den Herrn. Also so kleine Steps oder einfach mal ein Kapitel zu lesen und nicht 5 oder so. Ja, so kleine Steps, um irgendwie, weil das ist ja auch meine Erfahrung, wenn du dich reinbegibst, dann kommt der Hunger nach mehr. Aber wenn man sich direkt überfordert, dann ist man direkt nur enttäuscht, wenn man es nicht schafft. Also kleine Steps. Und meine Erfahrung ist, dann wird wieder was entfacht, irgendwie so. Und da reicht schon dieser kleine Step. Also wir sagen es im Gebet, das machen wir auch so, wenn ein Feuer ausgeht, na, dann legen Holzscheit nach auf den Altar. Also dann leg halt Feuer, Holz, also etwas, was Feuer fangen kann, nach. So. Und das können schon mal eine 10 Minuten sein. Der Herr lässt sein Feuer drauf fallen, wenn du es ernst meinst. Mhm. So. Und damit verbunden wäre so mein dritter Tipp, bete dafür. Mhm. Also bete für dich selber. So, wir beten ja für alle möglichen Dinge in Fürbitte so, aber ich glaube, wir vergessen manchmal wirklich für uns selber zu beten. Mhm. Also ich bete auch wirklich, wenn ich merke, ich habe ja auch im besten Fall ein Gebetsleben neben dem Gebetshaus, was mir auch manchmal nicht so einfach fällt, weil ich bete schon 4 Stunden am Tag. Dann noch zu sagen, ich etabliere auch noch meine Gebetszeit zu Hause. Sag ich mal, der Hunger ist irgendwann gestillt nach Gebet. Also wenn ich 4 Stunden am Tag gebetet habe, komme ich oft, ehrlich gesagt, nicht nach Hause und denke mir, oh, ich will endlich beten. Ja. Nee, es ist eher so ein, ich möchte auch ein privates Gebetsleben hier haben. Also ich meine jetzt nicht nur dieses, ich bin connected mit Jesus und ich rede mit ihm im Alltag. Ich denke, das ist irgendwie, das wollen wir sowieso so im Alltag natürlich etablieren. Aber wirklich auch dieses Spezifische nochmal. Da dann einfach wirklich zu beten und zu sagen, Herr, schenk mir neuen Hunger, schenk mir ein neues Sehnen in mir, dir zu begegnen. Mhm. Und das weiß ich, das habe ich, als ich ganz frisch mich entschieden hatte für Jesus, habe ich das auch ziemlich schnell angefangen zu beten. Mhm. Weil da hat mir Bibellesen zum Beispiel gar keinen Spaß gemacht. Und ich wusste aber, als Christ liest man jetzt Bibel. So. Und dann wollte ich auch Bibel lesen, aber habe gemerkt, oh Mann, ich bin so echt ganz schön langweilig und irgendwie zieht es mich nicht. Jetzt, ich liebe Bibel lesen.
Ja, das merkt man.
Und genau, da habe ich einfach angefangen zu beten, Herr, schenk mir eine Liebe fürs Bibellesen. Mhm. Ganz simpel, mehr nicht. Mhm. Er hört das.
So cool.
Er macht das. Also er will ja nichts lieber, als dass wir ihm begegne. So. Mhm. Und er hilft uns ja auch dabei, müssen es nicht selber schaffen. Also ich glaube, da ist manchmal so dieses, ich muss ein guter Christ sein, ich muss das jetzt hinkriegen. So, nee, sag doch, ich krieg's nicht hin, aber schenk du mir doch das Wollen dafür. So, also das wäre noch so ein dritter Tipp. Bet einfach für dich.
Ja. Mhm. Kurzes Rauszoomen. Mhm. Wenn du jetzt jemanden vor dir hättest, der so gar nichts mit dem Glauben anfangen kann. Mhm. Was würdest du denen sagen, so, warum glaubst du an Gott? Warum glaubst du an Gott? Warum ist das für dich irgendwie logisch? Oder, ja.
Ja, gar nicht so eine leichte Frage. Also bei mir hat es ja damals so angefangen, dass ich mich gefragt habe, glaube ich an Gott? Mhm. Und die Antwort konnte ich dann geben, als ich mich angefangen habe, auseinanderzusetzen mit dem Glauben. Also gefragt habe, okay, wer ist denn dieser Jesus? Weil ich bin ja auch ein bisschen christlich aufgewachsen und du hörst ja den Namen Jesus zum Beispiel, seit du im Kindergottesdienst bist, so kennst die ganzen Geschichten, aber ich wusste nicht, wer Jesus zum Beispiel ist. Also das war für mich Gott, ja, Gott, der Vater, aber Jesus, ein Sohn, der am Kreuz gestorben ist, was hat das mit mir zu tun, mit meinem Leben, warum braucht es das? Mhm. Wirklich, also ich habe so ganz simple Fragen, ich habe das überhaupt nicht gecheckt.
Ja.
Oder auch wenn ich jetzt so an meine Freunde oder Familie denke, die da vielleicht noch nicht so den persönlichen Zugang zu haben, ich kann mir vorstellen, dass sie sich die gleichen Fragen stellen. So, warum, was hat der Jesus mit mir zu tun? So dieser Sohn, der auf die Erde gekommen ist und am Kreuz stirbt. So, hä? Es war für mich auch so ganz, ganz fremd. Und ich habe einfach nachgefragt und mir angeschaut, okay, was glauben Christen, was er getan hat? Und es hat einfach resoniert in mir und mein Herz getroffen. Und ich habe gemerkt, im Letzten bin das genau ich, um den es da geht. Mhm. Zu schwer, das in Worte zu fassen, aber ich glaube, wenn man nicht an Gott glaubt und wissen will, warum glaubt jemand an Gott oder warum glaube ich an Gott, dann würde ich sagen, ich kann dir jetzt hier nicht in einem Satz irgendwie erklären, warum es Gott gibt oder dass es ihn gibt, weil ich kann es nicht beweisen. Mhm. Für mich ist es was ich nie wieder anzweifeln kann, weil ich Erfahrungen gemacht habe, die für mich, ich kann die nicht leugnen. So, also deswegen würde ich sagen, komm und sieh, das wäre so meine Antwort. Komm und schmeck, so, komm und sieh. Yes. Das, was ich damals auch gemacht habe, also komm hin, schaust dir an, begegne ihm, so komm in Berührung damit, hör dir das an, was Christen glauben, schau dir an, wer er ist, was er gemacht hat und dann erlebe das, ob das was mit deinem Herzen macht. Und ich würde sagen, es wird was mit deinem Herzen machen, weil du bist auf ihn geschaffen, auf ihn hingeschaffen und du hast nur in ihm Bestand, dein Herz resoniert. Mhm. Er ist ein Schöpfer.
Ja.
So, genau, also meine Einladung wäre dieses, komm näher, lass es an dich heran. So, das musst du erleben.
Ja.
Gott musst du irgendwie persönlich erleben. Du kannst ihn auch rational, also durch den Verstand können wir uns ihm auch annähern. Aber ich glaube, es muss irgendwo immer eine Kombi sein, dass tief in dir drin du merkst, er ist wirklich mein Gott. Er ist wirklich mein Schöpfer. Er ist wirklich mein Vater. Er ist nicht ein Gott. Ich glaube an einen Gott. Er ist mein Gott.
Ja.
So, das musst du erleben. Genau.
Voll gut. Ich habe noch zum Schluss noch eine Warum-Frage für dich. Aber die stelle ich allen. Also. Ja. Und zwar, warum, Philippa, bist du unverschämt katholisch?
Unverschämt katholisch. Warum?
Die Warum-Fragen sind gar nicht so leicht, gell?
Nee, nee. Naja, unverschämt katholisch, vielleicht weil ich mich einfach so unverschämt frei da einfach so reingestürzt habe. Also, ich meine, ja, ich habe mich eine Weile damit auseinandergesetzt, aber das war schon so ein Schritt aufs Wasser. So, okay, ich wage mich jetzt einfach in diese Riesenwelt, die eine wunderschöne ist, die eine krass, manchmal auch überfordernd ist, weil sie ist so weit und so tief und so riesig und ich habe noch so viel nicht verstanden. Aber es ist einfach so ein mutiger Sprung da irgendwie rein. Ja, auch Dinge ernst zu nehmen, die ich vielleicht noch gar nicht im tiefsten verstanden habe, aber irgendwie diesen Glaubensvorschuss zu geben in dieses Gesamte, ja, in diese Urkirche, in diese katholische Kirche. Zu sagen, okay, ich glaube, ich vertraue, ich stelle mich dem einfach mutig mal, was da auf mich zukommt. Und dann eben im Erleben entdecke ich vielleicht, genau, was ich vorher, wo ich schon gesagt habe, okay, ich glaube das. Und dann erlebe ich es.
So schön. Come on. So schön, es hat so Spaß gemacht, mit dir zu reden.
Ja, eben.
Danke dir, dass du uns hier besucht hast.
Danke für die Einladung.
Dann noch viel Spaß in Wien.
Danke.